zur Verkündigung, die unter dem Thema steht, der Vater der Herrlichkeit, darf ich jetzt aus dem Epheserbrief im ersten Kapitel die Verse 15 bis 19 lesen. Epheser 1, 15 bis 19. Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus, von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken. Und ich gedenke eurer in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung zur Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes an den Heiligen und was die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke.
Guten Morgen, ihr alle von Gott geliebt. Der Herr möge uns alle segnen und wohltun. Ich habe mich gefreut. Wir haben gestern Abend unsere Versammlung geschlossen mit einem Lied von Paul Gerhardt. Und wir haben heute Morgen ein Lied begonnen von Paul Gerhardt. Die beiden Brüder haben sie bestimmt nicht abgesprochen. Es ergab sich so. Und das ist immer schön im Göttlichen. Es begab sich. Es begab sich. Auch, dass wir zusammen sein dürfen. Wir haben ja das Paul-Gerhardt-Jahr, nicht? Also vor circa 400 Jahren ist dieser begnadete Mann geboren. Und seine Lieder, die klingen immer weiter und die erfreuen auch heute noch. Also wir haben begonnen mit dem Thema, gestern Abend, der Gott der Herrlichkeit, und wollen heute etwas sagen, versuchen zu sagen, von dem Vater der Herrlichkeit. Irgendwann wurde ich gefragt, worüber sprichst du? Der Gott der Herrlichkeit, der Vater der Herrlichkeit. Ja, sag mal, das ist doch das Gleiche. Was meint ihr? Es ist fast das Gleiche. Ein wesentlicher Unterschied. Wann ist man Vater? Aha. Der Gott der Herrlichkeit war immer der Gott der Herrlichkeit. Wir wissen nicht, wie lange. Wir haben keine Ahnung davon. Aber wir wissen eins, bei ihm gibt es keine Veränderung. Was er ist, ist er von jeher gewesen. Er war der Gott der Herrlichkeit. Er war von jeher der Gott der Liebe. Wie lange er einsam war, allein, weiß keiner. Aber er war immer die Liebe. Und dann gab es einen Tag, die Bibel sagt heute. Heute habe ich dich gezeugt. Du bist mein Sohn. Und der Sohn war da. Ich glaube, wir können alle nicht ermessen, was das für Gott gewesen ist. Wir waren ja alle mal allein. Viele sind jetzt verheiratet. Wie schön ist das, dass man nicht mehr allein ist. Und manche ist immer allein. Und oft fehlt ihm ein Mensch, ein Gegenüber, ein Gesprächspartner. Wie wichtig ist das? Immer allein. Und wenn man die Liebe ist und das Gegenüber sucht und es ist nicht da, immer ein Schmerz, ein tiefer Schmerz. Von daher können wir vielleicht ein wenig erahnen, was das für den Vater gewesen ist. Der Sohn ist da. Ich liebe ein Wort von Wimmele. Er nannte dann die Zeit, als der Sohn da war. Wie weit dieser Zeitraum war, wissen wir nicht. Aber er nannte diesen Zeitraum, das waren die Glückseligkeitsäonen. Warum Glückseligkeitsäonen? Der Vater konnte all sein Wesen, all seine Liebe, all seinen Reichtum in seinen Sohn hineingeben. Und der Sohn konnte sich erfreuen in der Gemeinschaft des Vaters. Ach, was muss das gewesen sein? Und wir werden spüren, wenn Gott uns dafür haben will, dass die Liebe das Entscheidende ist. Darum schreibt Paulus auch in seinen letzten Briefen, das Endziel aller Anweisung, allen Gebotes ist was? Liebe. Liebe, ein einziges Wort. Wenn hochbegabte Leute den Auftrag kriegten, schreib mal das Endziel aller Anweisungen, die würden dicke Bücher schreiben. Paulus gebraucht ein Wort. Ein Meister der Sprache. Ein Wort genügt, Liebe. Aber zwar Agape, Gottesliebe. Alles andere reicht nicht hinan. Es ist schön, wenn wir ein wenig hineinkommen dürfen in dieses Geheimnis, der Vater der Herrlichkeit, wie wir daran teilhaben dürfen, was es für uns betrifft. Gestern sahen wir den Gott der Herrlichkeit, haben besonders mit dem Psalm 29 angefangen. Das ist die einzige Stelle im Alten Testament, Gott der Herrlichkeit. Wir sahen, er ist der Gott der Weltgeschichte und der Heilsgeschichte. Bei Gott ist das nicht getrennt, bei Gott ist es eine Einheit. Seine ganze Weltgeschichte ist schon bestimmt von der Heilsgeschichte und kommt zu dem Punkt, wie der Psalm 29 es uns gezeigt hat, am Ende wird sein, sein alles im Tempel spricht Herrlichkeit. Herrlichkeit. An deinem Begrüßungswort war auch das Wort der Herrlichkeit. Das ist schön. Gott hat immer wieder, weil er selbst die Herrlichkeit ist, den Zielgedanken der Herrlichkeit. Über Herrlichkeit ist ja gar nicht so einfach zu reden. Was ist Herrlichkeit? Ja, wir wissen alle, es heißt Doxa, nicht? Wie hat Luther übersetzt? Hat vier Worte gebraucht dafür. Er übersetzt Herrlichkeit, er übersetzt Klarheit, er übersetzt Ruhm, er übersetzt Ehre. Alles ein Wort. Und doch sieht man, die Sprache ist so gefüllt, dieses Wort Doxa, dass es vier Worte braucht. Im klassischen Griechisch, da ist noch was ganz anderes gemeint. Die geben wieder Meinung oder eine gute Meinung, Ansehen, Ehre. Aber uns ist ja wichtig, was meint die Bibel mit Doxa? Die Grundbedeutung ist auch in der Wiedergabe des hebräischen Wortes, die heißt Kabot, begründet. Es heißt hier, strahlender überirdischer Lichtglanz, im weiteren Sinne Hoheit, Majestät, auch unbedingte Siegesgewalt, mitunter alles zusammen. Kann man alles in dem einen Wort Herrlichkeit wiedernehmen. Wir haben gesehen, das Wort Gott der Herrlichkeit kommt zweimal vor, einmal im Alten Bund und einmal im Neuen Bund. Das Wort Vater der Herrlichkeit kommt nur einmal vor in der Bibel. Und ich merke, es hat eine tiefe, tiefe Bedeutung. Die Stelle, wo es vorkommt, hat unser Bruder eben gelesen. Und wir haben gespürt, dass es irgendwie eine innere Vorbereitung, Zubereitung bei uns allen braucht, ja, dass wir hineinkommen in dieses wunderbare Denken, Vater der Herrlichkeit. Paulus schreibt, wir haben es gehört, unser Bruder hat es gelesen, das erste ist, nachdem ich gehört habe von dem Glauben an den Herrn Jesus, wörtlich in dem Herrn Jesus. Wir haben für das Wort Glauben drei Präpositionen, die sind ganz wichtig. Das erste ist Apo, das ist an. Wir glauben an den Herrn Jesus. Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich selig werde? Glaube an den Herrn Jesus. Das ist der anfängliche Glaube. Dann soll es weitergehen. Da steht dann das Wort Eis. Glaube Eis. Das ist in, aber das Wort in, das in Bewegung hin ist zum Ziel. Das ist dann unser Wachstum. Es gibt ein Wachstum des Glaubens. Der Glaube soll nie stillstehen, er soll wachsen. Und dann gibt es das dritte, das steht hier, heißt im Griechischen en, wird meistens auch mit an übersetzt, ist aber eigentlich das Wort in. Es will sagen, der Glaube ist zur Ruhe gekommen. Der Glaube ist fest geworden in Christo Jesu. Wir könnten vielleicht sagen, der anfängliche Glaube, ich habe euch Kindlein geschrieben. Wie geht's weiter? Ich habe euch Jünglinge geschrieben. Das dritte ist, ich habe euch Väter geschrieben. Wir sehen, die Bibel kennt Wachstum des Glaubens. Das ist das Erste. Ich habe gehört von eurem Glauben in den Herrn Jesus. Und dann das Zweite, von der Liebe, der Agape, die ihr zu allen Heiligen habt. Was ist das für ein Wort? Liebe zu allen Heiligen. Ich glaube, das ist nicht immer einfach. Wer meint, das wäre so aus der Tasche herauszuschleudern, der fehlt. Wirkliche Liebe. Ich denke gerade an einen sehr begabten Bruder, sehr gesegnet. Der sagte mir zweimal, ach weißt du, wenn ich einen Bruder sehe, dann mache ich, wenn ich es kann, einen kleinen Umweg. Warum? Ich kriege immer Nackenschläge von ihm. Naja, das hat man nicht gern, nicht? Aber man fragt sich, ja, ist das wirklich Liebe zu allen Heiligen? Ja, es ist etwas. Liebe zu allen Heiligen. Nicht nur zu denen aus unserem Kreis, sondern auch zu denen, die wir immer wieder mal begegnen. Und es ist was Schönes. Ich denke gerade vor vielen Jahren auf den Geschäftsreisen. Irgendwo war ich in einem Restaurant, habe gegessen und habe halt gebetet. Mir gegenüber saß einer, den ich gar nicht kannte. Der murmelte dann bloß, aha, wir haben die gleiche Blutgruppe. Das heißt, er war also auch einer von denen, die da glauben an Jesus. Wir kamen ins Gespräch, waren auch dann zusammen im Auto, haben auch zusammen gebetet. Man sieht, Liebe zu allen Heiligen. Haben gar nicht gefragt, wo kommst du her, wo gehst du hin? Sicher, wir haben sie auch erfahren, sehr vor Emler war er, ist ja auch gleich. Liebe zu allen Heiligen. Was ist das für ein Geschenk? Und wir sollten alle bedenken, Geschwister, alle. Eigentlich sollte die Liebe zu allen Heiligen das Natürlichste für uns sein. Warum? Wie heißt es in Römer 5, Vers 5? Gott hat ausgegossen seine Liebe durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Wenn das wahr ist, dann ist diese Liebe da. Wir müssen sie nicht hervorbringen. Nein, sie ist da. Wir müssen diese Liebe nur Raum lassen. Liebe zu allen Heiligen. Gott hat sie ausgegossen in unser Herz. Und es steht da, hätte er direkt machen können, steht da durch den Heiligen Geist. Warum das wieder? Wenn man die ganzen Stellen über den Heiligen Geist nachdenkt, kommt auch die Stelle von der Liebe des Geistes. Aha. In dem Geist, im Heiligen, ist die Liebe Gottes. Darum hat Gott diesen Weg gewählt. Das war der richtige Weg für uns, dass die Liebe des Geistes in unser Herz kommt, die Liebe Gottes. Sie ist da. Und wo diese beiden Stücke da sind, da sagt Paulus, ich höre nicht auf, für euch zu beten. Euer erwähnt in meinen Gebeten. Ja, Paulus lebt nicht mehr. Ob jetzt noch jemand für uns betet? Jemand, der unser Herz kennt, der in unser Herz hineinschauen kann, bis ins Letzte, auch die Dinge, die wir noch nicht kennen. Ich habe gehört und glaube es, dass so ist. Paulus ist ein Christusdarsteller. Und so dürfen wir ohne weiteres sagen, Christus ist es jetzt, der unser Herz hineinsieht. Und wenn er das sieht, Glaube in den Herrn Jesus, Liebe zu allen Heiligen, dann hört der Herr Jesus für uns nicht auf zu beten. Dass wir beschenkt werden. Dass wir erkennen, der Gott unseres Herrn Jesus Christus ist der Vater der Herrlichkeit. Und weil das so groß, unendlich groß ist, steht da, dass er, dieser Vater der Herrlichkeit, euch gebe. Ich glaube, allein darum ist es so wichtig, den Vater der Herrlichkeit zu erkennen, dass er euch gebe. Ja, was? ein bisschen Weisheit? Nein. Was steht da? Dass er euch gebe den Geist der Weisheit. Guckt mal in die Bibel hinein, ihr findet ganz wenige Stellen. Geist der Weisheit. Weisheit finden wir viele Stellen. Wenn Weisheit mangelt, der bittet darum, der kriegt es. Aber den Geist der Weisheit. In Jesaja 11, Vers 2 wird uns die siebenfache Erleuchtung des Heiligen Geistes mitgeteilt. Da steht das Wort der Geist der Weisheit. Ein Mann im alten Bund kriegt auch den Geist der Weisheit. Wer war das? Der Josua, der hat eine große Aufgabe gehabt, das Volk ins Land hineinzuführen und das Erbe auszuteilen. Ein gewaltiger Auftrag. Und Gott gab ihm den Geist der Weisheit. Ich finde das Großes. Aber nicht nur den Geist der Weisheit, auch den Geist der Offenbarung. Nun kommt's. In der Erkenntnis seiner selbst. Dass wir ihn erkennen, hier jetzt einmal ganz konkret, den Vater der Herrlichkeit. Den Vater in seinem innersten Wesen. Wie sie ihn verlangt hat, einen Sohn zu haben. Welche Glückseligkeit für Gott das war. Der Sohn ist da. Gott konnte sich mitteilen. Gott konnte den ganzen Reichtum seiner selbst in den Sohn hineinlegen. Ist gewaltig, ist gewaltig. Paulus schreibt es so dann im Kolosserbrief. Die ganze Gottheit wohnt leibhaftig in ihm. Nicht nur Gott selbst, sondern die ganze Gottheit wohnt leibhaftig in ihm. Alles, was der Vater hat, hat er dem Sohn gegeben. Der Vater hat Leben in sich selbst. Haben wir alle nicht. Dann könnten wir unser Leben bestimmen. Können wir alle nicht. Aber dieses Leben hat der Vater seinem Sohne gegeben. Auch der Sohn hat Leben in sich selbst. Welche Mitteilung. Und nun steht da, dass er euch gebe. Ach, wie sind die beiden Worte so schön. Er euch gebe. Er euch gebe. Immer dieses so schön Persönliche in dieser herrlichen Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott und Vater. Ja, dass er euch gebe. Geist der Weisheit, Geist der Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Ich will auf die anderen Stücke gar nicht mehr eingehen, will sie nur noch erwähnen. Da werden drei Stücke genannt, welches das sei. Dreimal. Das erste. Welches die Hoffnung seiner Berufung ist. Wir sollen seine Berufung erkennen, weil wir an seiner Berufung teilhaben dürfen. Auch wir sind gefragt, Kinder Gottes. Und dann welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Auch wenn ich daran denke, liebe Geschwister. Der Herr sagt, Reichtum der Herrlichkeit in den Heiligen. Naja, wir sehen manchmal, ach du liebe Zeit, Geld, und denken an uns selbst. Nein? Vater der Herrlichkeit will sich mitteilen. Es gibt Veränderungen. Und das merkt jedes Kind Gottes in sich selbst, die Veränderungen. Im gewissen Sinne merkt jeder, es wird nicht besser mit mir. Aber es gibt Veränderungen. Es gibt Lösungen, es gibt Befreiungen. Ach, es gibt so viel, wenn man in der Gemeinschaft mit ihm bleibt. Welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes ist in den Heiligen. Und dann welches die überschwängliche Größe der Kraft ist, die ihn den Herrn aus den Toten wiedergebracht hat. Die soll jetzt in uns, den Gläubigen, wieder sein. Das hängt alles zusammen mit dieser Erkenntnis, Vater der Herrlichkeit. Ich will zu einem zweiten Wort gehen. Es steht in Kolosser 2. Da steht eines von diesen Geheimnissen. Es war für uns ein Erlebnis damals mit den Brüdern Geier und Bruder Heller, den ja nach dem Kriege innerlich so bewusst wurde, Gott hat uns erhalten. Mit der Gemeinde Gottes geht es weiter. haben wir jetzt einen neuen Auftrag. Wir haben so viel schon gebracht. Aber ist die Gemeinde schon verändert worden auf dem Wege hin zur Vollendung? Ihnen wurde damals klar, wir müssen die Botschaft bringen von den Geheimnissen Gottes. Ich kam damals gleich mit hinein in diese ersten Ausarbeitungen von den Geheimnissen Gottes. War großartig. Bruder Geier hat es sehr gründlich gemacht. 27 Mal kommt es vor im Neuen Testament, 7 Reichsgeheimnisse, die stehen in den Evangelien und in der Offenbarung und die anderen 20 bei Paulus allein. Genannt er dann die Personalgeheimnisse. 20 Mal. Und davon hat er 14 herausgearbeitet als ganz bestimmte Personalgeheimnisse. Die anderen allgemeine nicht. Dafür halte man uns für Verwalter der Geheimnisse Gottes. Allgemein, kein bestimmtes. Und nun steht hier eines von den Geheimnissen, Kolosser 2. Bruder Geier schien das mit eines der größten der Geheimnisse zu sein. Aber man muss dann verschiedene Handschriften hinzuziehen. Wie es allein bei der Elberfelder Übersetzung steht, reicht es nicht aus. Wir werden es spüren. Allein der Weg hin zu diesem Geheimnis ist kein ganz einfacher. Ich lese einmal Kolosser 2 von Anfang an, Vers 1. Paulus schreibt, ich will, dass ihr wisset. Er schreibt selten, ich will. Aber hier, ich will, dass ihr wisset, welch großen Kampf ich habe um euch und die in Laodicea und so viele mein Angesicht im Fleische nicht gesehen haben. Können wir dazu. Nun nennt er 3 Stücke, die seinen Kampf, seinen Gebetskampf, seinen Ringkampf bestimmen. Das erste, auf dass ihre Herzen getröstet seien. Kennen wir das Wort? Und Trost war mir sehr bange. Kennen wir etwas von dem unruhigen Herzen, bis es hineinkommt in die Ruhe Gottes? Das ist ein Kampf, dass ihre Herzen getröstet sein mögen. Das zweite, dass sie vereinigt seien in Liebe. Das Wort vereinigt geben manche wieder zusammengehalten oder zusammengefügt. Bei diesen beiden letzten Worten habe ich dran gedacht, wir werden aufgebaut als lebendige Steine zu einem lebendigen Haus. Ein einzigartiger Baumeister, der lebendige Stein hat, ein lebendiges Haus baut. Kennen wir nicht hier. Können wir uns nur im Glauben, im Geist hineinversetzen. Lebendige Steine sind wir. Und die fügt Gott zusammen. Stein auf Stein. Der eine ist unten, der andere ist oben. Ja, mancher drückt den anderen. Aber nun heißt es, vereinigt in Liebe. Vereinigt in Liebe. Vereinigt in Liebe. Ich habe einmal gesagt, das ist dann so der Kitt, der zwischen den Steinen ist, nicht? Der gleicht aus. Dass wir einander ertragen in Liebe. Und dann kommt das Dritte. Das ist ein gewaltiger Kampf, den Paulus hat, wenn wir das nur verstehen. Zu allem Reichtum der Vollgewissheit des Verständnisses zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. Also das Dritte, zu allem Reichtum der Vollgewissheit des Verständnisses. Wie Paulus sich ausdrückt. Er hätte nur schreiben brauchen, dass wir zum Verständnis kommen. Nein, nein. Zu allem Reichtum der vollen Gewissheit des Verständnisses. Verständnis ist, steht im Griechischen das Wort, die Synesis. Die Synesis ist das Zusammenfassen. Dass wir alles in der Schrift zusammenfassen. Ich denke immer noch, was die Alten mir früher sagten, na, schon vor 60 Jahren fing es an, merkt ihr eins, die Bibel widerspricht sich nicht. Manche finden ja Widersprüche in der Bibel. Und man mag sie von außen her gesehen noch leicht finden. Aber besser ist der Grundsatz, das gibt es nicht. Der Irrtum liegt bei mir. Stille sein, beten und warten, bis Gott es klärt. Die Bibel widerspricht sich nicht. Dass man zu einer Zusammenschau der Bibel kommt, dass alles ineinander sich zusammenfügt. Da kämpft Paulus, da ringt Paulus. Das ist also kein Beten, nur ja, lieber Gott, und schenken doch das auch noch, und schenken das auch noch. Nein, es gibt Gebetskämpfe. Die sind selten und nicht jeder hat die Gabe und Gnade des Gebetes. Aber Gott gibt es auch heute noch. Also drei Stücke, da ringt Paulus. Warum? Dass die Heiligen Gottes kommen zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. Ja, ich bin dankbar, dass ich darauf hingewiesen worden bin, weil mir das nicht ganz genügen würde, dass man deswegen einen solchen Kampf hat. Gott zu erkennen, das hat schon im Alten Testament angefangen. Es gibt viele Handschriften noch, die noch Zusätze haben. Da gibt es also Handschriften, die Zusatz haben, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, Doppelpunkt Christi. Aha, schon tiefer. Und dann gab es eine Handschrift, die hat mich am meisten angesprochen. Auch Karl Geyer war der Meinung, dass das wohl die beste wäre. Zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters Christi. Aha, dann wird das bestätigt, was wir in Epheser 1 schon gelesen haben. Gott ist Vater. Der Sohn ist da. Gott ist Vater. Und wenn Gott einmal ein Wort festgelegt hat, Vater, im Blick auf sich selbst, dann gilt es heute immer noch für uns alle, die wir Väter sind. Und es war Schönes, ein wirklicher Vater in einer Familie, das ist ein Geschenk Gottes. Ist auch selten. Aber er ist der Vater aller Vaterschaften. Er möchte gern, dass wir solche Väter werden. Und darum, dass wir kommen hinein in die Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters Christi. Ein großer Ringkampf zu dieser Erkenntnis, aber auch ein großer Segen. Wie heißt es weiter? In welchem verborgen sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Nicht einige Schätze, sondern alle Schätze, die mit der Weisheit Gottes zusammenhängen. Was sind wir so reich gemacht, Geschwister? Ich denke gerade an das Wort 1. Korinther 1, Vers 30. Aus Gott seid ihr in Christo Jesu, wie geht's weiter, der uns geworden ist von Gott, erstes Weisheit, dann Gerechtigkeit, Heiligung, Erlösung. Alles in Christo Jesu. Auch hier werden wir so hineingeführt. Wir sehen, wir sollen kommen zur Erkenntnis Gottes, des Herrn Christi, des Vaters, der Herrlichkeit. Warum ist das jetzt auch für uns persönlich so wichtig? Ich lese ein kleinen Vers, Hebräer 2, der Vers 10. Denn es geziemte ihn, um deswillen das All und durch den das All ist, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit brachte, den Urheber ihrer Errettung durch Leiden vollkommen zu machen. Ein tiefes Wort. Der Sohn ging den Weg, durch Leiden vollkommen gemacht zu werden, hat alle Leiden auf sich genommen, auch die bittersten Leiden des Todes am Kreuz, auch die weiteren bitteren Leiden, als seine Seele in den Hades ging, aber der Hades konnte seine Seele nicht halten. Und seine Auferstehung bekam der Herr, der Auferstandene, die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Vollkommene Sieg war da. Aber er hat das alles durchlitten. In letzter Konsequenz, unser Herr, um unsertwillen. Weil Gott viele Söhne zur Herrlichkeit führen will. Warum ist es so wichtig, den Vater der Herrlichkeit zu erkennen? Der Vater will viele Söhne zur Herrlichkeit führen. Und der Vater hat einen ganz großen Gedanken dabei. Alle Söhne sollen einmal gleich sein wie sein Sohn. Sein Sohn war seine völlige Freude. Ach ja, alles in Harmonie, alles in Übereinstimmung. Ach ja, auch nicht der geringste Schatten. Wie schön muss das sein. Und nun will der Vater viele Söhne zu dieser gleichen Herrlichkeit führen. Ich habe mich mal gefragt, da wird der Vater also den Sohn gefragt haben, Sohn, möchtest du auch, wie ich, viele Söhne in gleicher Herrlichkeit wie ich? Wir hätten vielleicht gedacht, doch lieber Vater, ist es nicht schön, wir zwei so ganz allein, ohne Differenzen? Wollen wir uns noch so viel Mühe machen? Hat der Sohn so gesprochen? Nein, nein, nein. Ach ja, das ist ein Wort. Es steht im sogenannten hohen priesterlichen Gebet, Johannes 17, Vers 22. Da betet der Sohn, Vater, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast. Wie geht's weiter, ihr Geschwister? Ihr kennt's. Die hat er uns allen gegeben. Das ist ein Wort. Die gleiche Herrlichkeit, die der Vater dem Sohne gegeben hat, hat er uns allen gegeben. Bruder, Schwester, weißt du, welche Herrlichkeit du hast? Die gleiche Herrlichkeit, die der Vater dem Sohne gegeben hat. Zu welchem Ziel? Auf dass wir alle eins seien, gleich wie der Vater und der Sohn eins sind. Ach ja, es soll dahin kommen, liebe Geschwister, dass er der Erstgeborene unter vielen Brüdern ist. Er ist der Erstgeborene. Wir können nur Nachgeborene sein. Er ist auf der einen Seite der Einziggeborene, im Blick darauf, dass er von jeher im Schoß des Vaters war. Das gibt es nur für ihn, nicht für uns, der Einzig. Aber er ist der Erstgeborene, wird uns in mancher Weise gesagt, zum Beispiel der Erstgeborene der Toten und so weiter. Der Erstgeborene aller Schöpfung. Der Erstgeborene von allen Brüdern. Das ist ein schönes Wort, das muss ich auch lesen, das steht in Römer 8 und 29, 30. Blätter sind zu blind, muss man Obacht geben. Also, Römer 8, 29, 30. Denn, ein begründendes Wort vor dem, was zuvor steht. Denn, welche er zuvor erkannt hat, der hat auch zuvor bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Also nicht ähnlich, sondern gleichförmig zu sein. Gleichgestaltet. Wenn wir ihn sehen werden, wie er ist, werden wir ihm gleich sein. Damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Ja, Vater, ich möchte wie du viele Brüder haben. Du willst Söhne haben, ich habe dann Brüder. Vielleicht nur noch zwei Gedanken möchte ich mal dazu sagen. Wie kommen wir mehr und mehr in diese Erkenntnis der Herrlichkeit hinein, Söhne dieses Vaters zu sein, des Vaters der Herrlichkeit, des Sohnes der Herrlichkeit gleichgestaltet zu sein. Die Bibel sagt von einem Lichtglanz des Evangeliums der Herrlichkeit des Christus. Wenn wir teilhaben wollen, müssen wir uns beschäftigen mit dem Evangelium von dem Lichtglanz der Herrlichkeit des Sohnes. Wo steht das? Ja, wir hätten gern, dass so ein kleiner Abschnitt drin steht, den studieren wir und dann haben wir alles. Gott hat alles in der ganzen Bibel verteilt. Gott möchte, dass wir sein ganzes Wort lesen. Alle Schrift hat Paulus geschrieben, wie geht's weiter, von Gott eingegeben oder hat den Hauch Gottes. Wenn du göttlich werden willst, musst du das Buch lesen. Anders wirst du nie göttlich. Er, der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Ich habe einmal eine Überschrift gehört für diese zwei schönen Worte, die ich eben gelesen habe. Nannte ein Bruder es so: Gott hat dein Leben groß angelegt. Gott hat dein Leben groß angelegt. Dann gibt es noch ein anderes Wort. 1. Timotheus 1, Vers 11. Ich habe es jetzt nur halb im Kopf, aber du kannst in der Bibel nachschlagen. Nicht, dass ich es nur verkürzt sage. Da heißt es: Nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes. Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes ist. Wo Evangelium der Herrlichkeit ist, ist Gott glückselig. Ja, und wo haben wir dieses Evangelium wieder? In der ganzen Bibel, in der ganzen Schrift. Gott will uns reich, unendlich reich machen. Mir ist ein Wort einmal so kostbar gewesen, da muss ich euch noch dazu nennen. In 2. Thessalonicher, Kapitel 2, ich lese schon Vers 13, dazu ist der Vers 14. Wir aber sind schuldig, Gott alle Zeit für euch zu danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an erwählt hat, zur Seligkeit, im Geheiligtsein des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch berufen hat. Also merken wir, wir sind erwählte und Berufene. Stimmt also nicht, was manche manchmal so kühn behaupten. Die anderen sind berufen, wir sind die Erwählten. Nein, wir sind beides. Braucht euch nur die Stelle oder andere Stellen ansehen. Kommt immer wieder vor. Aber dann kommt das Wort, das ich meine. Wozu er euch berufen hat, durch unser Evangelium zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Ja, der Sohn will uns die gleiche Herrlichkeit geben, die der Vater ihm gegeben hat, aber nun gibt es eben einen praktischen Weg, wie wir da hinkommen. Hier steht er: zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Erlangung, das Wort kommt fünfmal vor, wird meistens anders übersetzt. Die schönste Übersetzung fand ich bei Heinrich Langenberg. Er schrieb: zur Vollaneignung der Herrlichkeit Jesu Christi. Ich glaube, dass das der schönste und richtige, treffende Sinn ist. Das stimmt überein mit dem Gebet des Sohnes Gottes. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihm gegeben. Vollaneignung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Ich will aber jetzt schließen. Vielleicht werde ich noch ein paar Sätze nachher lesen. Das Wort der Vater der Herrlichkeit kommt nur einmal vor. Nun gibt es noch die Umkehrung. Die Herrlichkeit des Vaters, die kommt auch nur einmal vor. Und weil das so ein bedeutungsvolles Wort ist, wollte ich es auch noch lesen. Steht im Römerbrief, Kapitel 6. Ich lese nochmal Vers 4. So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe auf den Tod, auf das gleich wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, als auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Also die Umkehrung. Der Sohn wurde auferweckt durch die Herrlichkeit des Vaters. Und das setzt wieder einen ganz bedeutenden Sinn für uns, als auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Man hört oft nur gern, ich habe neues Leben. Naja, ganz schön. Besser und richtig ist es zu sagen, Neuheit des Lebens. Denn Neuheit ist etwas absolut Neues, das hat es bisher noch nie gegeben. Das ist ganz neu. Gibt es jetzt in Christo? Dann habe ich mich gefragt, was mag die Neuheit des Lebens sein? Wie ist das hier begründet im Zusammenhang des Textes? Da habe ich gefunden, dass fünfmal das Wort kommt, Sinn. Einige kennen das schon, es gibt das Griechische mit zwei Worte, das Meta und das Sinn. Das Meta ist das, wir sind miteinander zusammen und sind doch aber du da und ich hier und so weiter. Und dann gibt es das Wort Sinn, auf das Innigste verbunden. Fünfmal Sinn, kann gar nicht getrennt werden, so innig ist verbunden. Ich will die fünf Sinn gerade kurz nennen. Kann man alle finden, hier in diesem Text im Zusammenhang, nicht in der Reihenfolge, wie ich es jetzt nenne. Die Bibel hat ihren eigenen Stil, uns alles mitzuteilen. Also die Neuheit des Lebens, die ist in Christo Jesu. Und da wird uns mitgeteilt, das Erste, wir sind mitgekreuzigt, und zwar unser alter Mensch, er wurde mitgekreuzigt. Finde man in Vers 6. Gibt dann noch einen neuen Menschen, wenn der Alte mitgekreuzigt worden ist. Steht auch in der Bibel. Dann kommt ein zweites. Wir sind mitgestorben, Vers 8. Mitgestorben. Ja, manche haben ja zu kühn behauptet, der ist gar nicht gestorben, der Herr, nicht? War nur ein Scheintod. Ist dann nach Südfrankreich gewandert und so weiter, Quatsch. Wir sind mitgestorben, er ist richtig gestorben. Auch die eine These, die ich von einem klugen Mann gehört habe, Gläubiger, der Herr ist direkt vom Kreuz weg an auferstanden. Ich habe einen Brief geschrieben, war ein Professor. Da habe ich gesagt, meine Bibel heißt es aber am dritten Tage. Ach ja, lieber Bruder, das steht schon da, aber Sie müssen wissen, das waren nur alles so Umrankungen. Wie können wir es glauben? Er ist direkt vom Kreuz weg auferstanden. Nein, nein, wir bleiben an der Bibel. Am dritten Tage. Und wir sind immer mit, also mitgestorben. Und dann kommt auch das Dritte, weil er wirklich tot war. Mitbegraben, Vers 4. Durch die Taufe in den Tod. Wer auf die Wassertaufe Wert legt, mag es tun. Aber je mehr ich über die ganze Sache nachdenke, alles, was uns in dem Sinn gesagt wird, ist nur in Christo möglich. Ich halte dafür, dass auch diese Taufe, dieses Mitbegrabensein nur in Christo wirklich möglich ist. Entscheidend ist immer die Formel, durch Glauben. Wir leben jetzt in dem Haushalt des Glaubens. Durch Glauben geschieht alles. Und dann kommt das Vierte, wir sind mitgepflanzt. Mit Sinn. Nicht nur in der Gleichheit seines Todes, sondern auch in seiner Auferstehung. Sind Christus auferstanden. Und dann kommt das Fünfte, dass wir mit ihm leben. Ach, sehr schön. Sinn, mit ihm leben. Das ist die Neuheit des Lebens durch die Herrlichkeit des Vaters. Das Wort Neuheit kommt nur zweimal vor im Neuen Testament. Wunderbar. Hier in Römer 6 und das zweite Mal in Römer 7. Da steht dann die Neuheit des Geistes. Für die Neuheit des Lebens, Geschwister, brauchen wir unbedingt die Neuheit des Geistes, dass in uns die Kraft ist, die Vollmacht, auch in der Neuheit des Lebens zu wandeln. Und jetzt lese ich noch ein paar Worte vor, was Karl Geyer geschrieben hat über Sohnschaft. Ich habe vor vielen Jahren mit Bruder Schacke viel zu tun gehabt, hatten auch gemeinsame Dienste in der Schweiz. Er sagte mir einmal, über die Sohnschaft hat Bruder Schacke das Beste geschrieben, was je geschrieben worden ist. Dann gibt es von ihm eben diesen Artikel vom Wesen der Sohnschaft. Man kann das finden in dem Buch Verwalter der Geheimnisse Gottes. Und man kann es auch finden in Gnade und Herrlichkeit, Heft Nummer 2 vom Jahre 2004. Da hat der Heinz Schumacher diesen Artikel nochmal nachgedrückt. Vom Wesen der Sohnschaft. Ich lese etwas vor. Sohnschaft ist Leben, ist Zeugen gemehrte Liebe. Liebe ist die Vollendung aller Wesenhaftigkeit, die Höchstform alles Daseins, die tiefste aller Wonnen, die Seligkeit aller Seligkeiten, das höchste Glück alles Seins. Ihre Frucht ist Leben, ist Sohnschaft, ihr Ursprung ist Gott. Gott ist Liebe. In der Sohnschaft mehrt Gott sein eigenes Wesen. Deshalb gibt es für Gott nichts Höheres als Sohnschaft. Denken wir nochmal an Epheser 1. In Liebe hat er uns zuvor bestimmt zur Sohnschaft für sich selbst. Man kann die letzten drei Worte auch so übersetzen, in ihn hinein, zur Sohnschaft in ihn hinein. Und darum folgert noch Karl Geyer weiter. Das Wesen der Sohnschaft besteht darin, das Leben des Vaters in allen seinen Auswirkungen darzustellen, die gleiche Geisteshaltung einzunehmen, aus den gleichen Beweggründen zu handeln, nach den gleichen Zielen zu streben, kurzum, in allem Repräsentant und Stellvertreter von gleicher Wesensart zu sein. Wir wollen nun beten. Lieber Vater im Himmel, wir neigen uns vor dir. Wir möchten dir danken, dass es dieses Wort gibt, Vater der Sohnschaft. Ach, lieber Vater, wir wollen dir danken, dass du deinen Sohn hast. Und dass du in deinem Sohn diesen gewaltigen Plan mit deiner ganzen Schöpfung zu dem herrlichen Ziele bringst, dass alles in deinem Tempel einmal sagen wird, alles Herrlichkeit. Und lieber Vater, wir wollen dir danken, dass du uns das Herz geöffnet hast für diese Sohnschaft, dass du viele Söhne zur Herrlichkeit führen willst. Wenn du uns meinst, lieber Herr, rühre unsere Herzen an, berühre du uns in unserem Innersten und gib uns Gnade, Herr, dass wir auch diesen Weg gehen, dass du uns hineinführen kannst in diesen wunderbaren Reichtum der Sohnschaft. Wir befehlen uns jetzt dir und dem Wort deiner Gnade an. Lege deinen Segen, deinen Frieden auf uns alle. Amen.